Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nebenwerte Welt im Gespräch. Das Eigenkapitalforum in Frankfurt ist ja jedes Jahr so etwas wie das große Klassentreffen der börsennotierten Unternehmen in Deutschland. In diesem Jahr mit über 250 teilnehmenden Firmen, zahllosen Präsentationen und noch mehr Einzelgesprächen. Und wir von Nebenwerte Welt waren natürlich mittendrin. Ich habe die Gelegenheit genutzt und zahlreiche Vorstände vor das Mikro geholt, um über neue Entwicklungen, Chancen und Herausforderungen zu sprechen. Einer dieser Gesprächspartner war Philipp Schetter. Er ist CEO von Cantourage. Das Unternehmen ist im Markt für medizinisches Cannabis hervorragend positioniert, wächst dynamisch in mehreren europäischen Ländern und profitiert auch von regulatorischen Änderungen sowie einer steigenden Akzeptanz in der Ärzteschaft. Genau darüber, also über das Geschäftsmodell, die Besonderheiten verschiedener Produktformate, die internationale Expansion und natürlich auch die weiteren Perspektiven. Darüber habe ich mit Philipp Schetter hier auf dem Eigenkapitalforum gesprochen. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Herr Schetter, Cantourage ist ja auf dem besten Wege, 2025 als ein sehr starkes Jahr abzuschließen. Vielleicht können Sie uns trotzdem noch mal abholen, gerade für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich vielleicht mit Ihrem Unternehmen noch nicht so direkt beschäftigt haben. Was ist Ihr Geschäftsmodell? Womit verdienen Sie eigentlich Ihr Geld?
Ja, wir verdienen Geld mit Arzneimitteln auf der Basis von Cannabis. Ganz simpel gesagt, wir haben ein besonderes Geschäftsmodell, weil wir eben nicht nur mit Arzneimitteln handeln, sondern die auch selbst herstellen bzw. herstellen lassen von Partnern. Da haben wir ein besonderes Modell, das uns ermöglicht, mit Anbauern von Cannabis, von Rohwa oder Biomasse weltweit zusammenzuarbeiten. Wir glauben, dass wir da sehr gute Partner gefunden haben und auf Basis der Biomasse dann auch besondere Produkte herstellen können, die dann besondere Nachfrage erfahren in Deutschland, aber auch zunehmend in UK und in Polen.
Wenn Sie sagen, Cannabisprodukte, wo muss man sich das vorstellen? Blüten oder gibt es da noch andere Darreichungsformen, um das mal so zu bezeichnen?
Es gibt unterschiedliche Darreichungsformen oder sogenannte Produktformate. Das eine ist die klassische Cannabisblüte. Da sind wir auch besonders erfolgreich, vielleicht auch besonders bekannt, weil wir da sehr neuartig innovative Blütenprodukte vor allem in Deutschland, Polen und UK auf den Markt gebracht haben. Daneben gibt es aber auch sogenannte Extrakte oder Öle. Da sind die Wirkstoffe eben in einem Trägeröl gelöst. Und dann gibt es noch das Thema CBD, also isoliert einer der Hauptcannabinoide. Und dann gibt es das Thema Dronabinol, das ist auch THC nahezu in Reinform. Und wir sind insbesondere im Bereich Blüte sehr erfolgreich und im Bereich Dronabinol Marktführer.
Um das vielleicht nochmal ganz genau zu sagen, es geht um medizinisches Cannabis. Was ist da der Unterschied zu dem, ich sag mal so, Freizeit-Cannabis?
Also es ist ein Arzneimittel. Man braucht dafür ein Rezept. Mit dem Rezept kann man eben Cannabis aus der Apotheke bekommen. Das ist grundsätzlich mal eine andere Zulassungsvoraussetzung als Cannabis auf dem Freizeitmarkt. Darüber hinaus ist es eben ein kontrolliertes Produkt, also from seed to sale, sagt man. Also jeder Schritt der Wertschöpfungskette ist strengstens reguliert, kontrolliert und dokumentiert. Und am Ende kommt dann auch ein Produkt in die Hände eines Patienten, das eben klar deklariert ist, man weiß genau, was drin ist, man weiß dann auch dementsprechend, welche Wirkstoffe enthalten sind, ist es ein sauberes Produkt, keine Verunreinigung und dadurch kann man dann gewünschte therapeutische Effekte erzielen.
Und die Vertriebsarten, Apotheken oder gibt es da noch andere Vertriebswege?
Also grundsätzlich im Final erfolgt die Abgabe über Apotheken. In Deutschland und Großbritannien arbeiten wir auch direkt mit Apotheken zusammen. Darüber hinaus beliefern wir aber auch Großhändler. Beispielsweise in Polen arbeiten wir mit einem Großhändler zusammen, der für uns dann wiederum Apotheken beliefert.
Medizinisches Cannabis, Sie haben es schon gesagt, als Arzneimittel ist natürlich auch bestimmten regulatorischen Aspekten oder Vorschriften unterworfen. Da gab es ja in Deutschland in den letzten Jahren, ich möchte es mal so salopp sagen, ein Hin und Her. Vielleicht können Sie mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, wie ist denn jetzt momentan der Stand der Dinge? Ich habe gelesen, da ist die Politik gerade so ein bisschen wieder mal im Umschwenken. Wie positionieren Sie sich denn da als Unternehmen?
Da würde ich kurz differenzieren. Also bei dem Thema Anbau, Herstellung und Handel hat sich streng genommen gar nicht viel verändert. Da gibt es europaweit oder weltweite Richtlinien, wie der Anbau funktionieren muss, wie die pharmazeutische Herstellung gemacht werden muss und wie auch mit Cannabis gehandelt werden darf. Mhm. Also Stichworte sind da GACP, GMP und GDP. Strenge Regularien, Richtlinien, für die man auch besondere Erlaubnisse und Zertifikate braucht. Und die sind eigentlich stabil. Das hilft uns auch. Das ist dann eine klare Orientierung.
Ja.
Was sich geändert hat, und das im Übrigen auch nur in Deutschland, war zum April 2024 die Klassifizierung von Cannabis. Also Cannabis ist kein Betäubungsmittel mehr in Deutschland, aber weiterhin ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel. Durch diese Änderung hat sich für uns leider wenig getan, immer noch strenge Regulatorik für Hersteller und Händler, aber es gibt Vereinfachungen für Ärzte und Apotheker, also weniger Dokumentationspflichten. Und dadurch haben sich auch mehr Ärzte und Apotheker dieses Themas angenommen. Auch das Thema, das E-Rezept funktioniert jetzt, digitale Verschreibung, digitale Rezepte. Und dadurch ist auch der Zugang für Patienten etwas leichter geworden zum Thema Cannabis. Also streng genommen hat sich was verändert, aber vor allem eben für Ärzte, Apotheker und Patienten, sodass da der Marktzugang besser geworden ist. Freut uns natürlich als Hersteller und Händler, weil mehr Leute Cannabis nachfragen.
In diesem Themenkomplex spielt ja auch rein, dass Sie ja selber auch im Bereich Telemedizin unterwegs sind. Wie sind Sie da betroffen, beziehungsweise wie organisieren Sie diese Vertriebsrichtung?
Also auch da, wir haben eine Telemedizinklinik in Großbritannien und auch eine in Deutschland. Ich würde dann mal auf Deutschland eingehen. Also streng genommen sind wir da ein Plattform-Provider, also eine IT-Lösung geschaffen, um Ärzte und Patienten miteinander verbinden zu können. Wir kennen das aus der Vergangenheit, dass es für Patienten sehr schwierig ist, einen Arzt zu finden, der sich mit dem Thema Cannabis auskennt und im Zweifel dann auch Cannabis verschreibt.
Mhm.
Und so haben wir eine Plattform geschaffen, wo Patienten Daten, Dokumente hochladen können, die werden verifiziert und geprüft und dann kann man im Zweifel halt einen Termin mit einem Arzt vereinbaren und dann per Videosprechstunde eben über gewisse Krankheitsbilder auch diskutieren und dann kann ein Arzt entscheiden, ob Cannabis verschrieben werden kann oder auch nicht. Und damit haben wir halt ein Angebot geschaffen, dass Patienten schneller einen Arzt finden, der sich mit dem Thema Cannabis auskennt. Und das haben wir geschaffen und es funktioniert auch gut. Können da Patienten eben klare Orientierung geben.
Da gab es ja aber in den letzten Monaten Diskussionen, wohl auch einen Kabinettsentwurf der Bundesregierung, dass gerade diese telemedizinischen Erstbetreuungen, wie man das vielleicht so bezeichnen kann, kritischer gesehen worden ist. Wie stehen Sie dazu?
Also in der Tat gab es da den Kabinettsentwurf, der jetzt auch zu einem Gesetzesentwurf wurde, wo halt klarer geregelt wird, wie einfach telemedizinische Verschreibung im Bereich Cannabis, konkret im Bereich Cannabisblüten, funktionieren sollte. Und es sieht eben vor, dass es einmal im Jahr einen Arzt-Patienten-Kontakt geben soll, persönlicher Natur, danach aber alle Folgeverschreibungen auch telemedizinisch passieren können. Und dazu fühlen wir uns auch ganz gut gerüstet. Also unsere Telecan-Plattform arbeitet auch mit Kooperationspraxen in Deutschland zusammen. Und dann könnten wir leicht das Modell auch ändern, dass es eben eine Erstinteraktion in der Praxis gibt, aber danach, wie gewohnt, unsere Software auch genutzt werden kann, dass Ärzte und Patienten miteinander kommunizieren können. Also für mich eher auch eine Chance für uns, weil wir aktuell ein gutes Modell haben, das mit leichter Modifikation in Zukunft auch sehr gut funktionieren sollte. Und die vielen Patienten, die vielleicht dann in Zukunft einen neuen Anbieter suchen, könnten vielleicht dann auch den Weg zur Telecan finden.
Wenn ich das jetzt mal so interpretiere, sollten diese Änderungen kommen, ist ja sozusagen der Zugang zu Ärzten so ein bisschen ein Flaschenhals von der Ärzteschaft generell so aus Ihren Gesprächen. Sie hatten es schon ein bisschen angedeutet, dass sie doch ein bisschen aufgeschlossener jetzt geworden sind in den Jahren. Meinen Sie, das wird so anhalten oder wo gibt es da die Knackpunkte, die Sie dann vielleicht argumentativ entkräften können?
Nee, also man merkt, dass sich Apotheker, aber auch vor allem Ärzte, die ein Thema öffnen, sich mit dem Thema beschäftigen. Auch zunehmend gibt es eben einfach Evidenz, also real-life-Data, dass halt Cannabis bei vielen Patienten die Lebensqualität nachhaltig verbessert. Und ich glaube, dass sich Ärzte dem Thema öffnen und dann auch zunehmend auf das Thema Cannabis-Therapien aufmerksam werden. Ja. Im Übrigen ist es für mich vielleicht auch mal mittel- und langfristig betrachtet, wo funktioniert Cannabis vielleicht auch besonders gut. Das ist im Thema chronische Schmerzen, aber auch beim Thema Schlafstörungen. Kann ich lange einnehmen ohne große Nebenwirkung, vor allem in chronische Schmerzen relativ zu Opiaten, aber ich habe eine massive Nebenwirkung, wo ich im Zweifelsfall dann noch zusätzliche Medikamente nehmen muss, um Leber- und Nierenschäden zu behandeln. Das ist bei Cannabis eben nicht der Fall. Und wenn ich dann schaue, oder nicht nur Deutschland, Westeuropa, demografischer Wandel, alternde Gesellschaft, wir werden alle älter, das Thema chronische Schmerzen wird halt eher zunehmen, also gigantischer Wachstumsmarkt dann auch in Zukunft, und das sehen wahrscheinlich dann auch Ärzte, dass man da halt zunehmend Leute lange behandeln muss beim Thema chronische Schmerzen und dann idealerweise Medikamente findet, die man lange einnehmen kann, ohne große Nebenwirkungen.
Sie hatten jetzt von Ihren Märkten schon Großbritannien, also Deutschland und Großbritannien erwähnt, aber Sie sind auch zum Beispiel in Polen aktiv. Sind das mal skizzieren, was Sie da machen und wie weit Sie sind?
In Polen sind wir in den Markt eingetreten und sind dort mit Cannabisblüten aktiv. Haben dort auch initial ein besonderes Produkt gelauncht, was in Deutschland sehr erfolgreich war, und haben jetzt ein zweites Produkt gelauncht, gerade im November, und planen jetzt noch zusätzliche Produkte eben einzuführen. Wir sehen da eine sehr starke Nachfrage nach unseren Blütenprodukten. Wir haben da jetzt ein Modell aufgebaut, dass wir nach und nach weitere Blütenprodukte dann noch einführen können.
Kommen wir nochmal zu ein paar Zahlen. Sie haben ja die ersten 9 Monate hinter sich gebracht und eine deutliche Umsatzsteigerung von fast 150% geschafft. Beim EBITDA sehr positive Zahlen melden können. Wo waren da jetzt die besonderen Wachstumstreiber? Können Sie das irgendwie benennen?
Also vor allem in Q1, Anfang Q2 positives Momentum in Deutschland, anhaltend im hohe Nachfrage. Wenn man gut aufgestellt, um eben auch ein Angebot bereitstellen zu können für eine sehr gestiegene Nachfrage auch in Deutschland. Darüber hinaus eben Markteintritt in Polen, Aufbau des Geschäftes in Polen. Und was bei uns vor allem halt noch dazu kommt, ist unser UK-Geschäft. Also UK ist ein sehr interessanter, sehr attraktiver Markt. Vielleicht dort, wo Deutschland so vielleicht vor 5, 6 Jahren stand, noch relativ wenig, kleinere Patientenzahlen, aber mit rasantem Wachstum. Und das hat bei uns auch vor allem Anfang Q2, Mitte Q2 richtig angezogen, das UK-Geschäft.
Okay. Welche Herausforderungen oder mit besonderen Chancen arbeiten Sie denn jetzt eigentlich, wenn man jetzt auch in die mittel- und bis längerfristige Perspektive schaut?
Also Herausforderung ist halt immer junger Markt, wachsender Markt, attraktive Märkte. Also es gibt immer wieder neue
Konkurrenzsituation.
Es gibt immer wieder neue Konkurrenten, die in den Markt eintreten, vielleicht dann auch mit viel Investorengeld, die auch erstmal dann Geld verbrennen. Wir haben ja immer so gearbeitet, dass wir so um das Break-Even tanzen, jetzt eher positiver arbeiten. Das muss man halt immer beobachten, dass es da immer neue Wettbewerber gibt. Aber bisher konnten wir uns da immer sehr gut behaupten. Und grundsätzlich sehe ich auch so viele Chancen. Jetzt, wir haben eben angesprochen, Deutschland potenziell regulatorische Veränderungen. Aber jede Veränderung ist ja auch eine Chance. Und insbesondere im Bereich Telemedizin, also wir kommen eher von den Produkten. Da spielt man eine gute, eine große Rolle. Im Telemedizinbereich sind wir eher kleiner, muss man ganz offen gestehen. Aber jetzt durch eine Veränderung können wir da vielleicht groß werden. Und daran arbeiten wir. Und darüber hinaus gibt es eben neben unseren Zielmärkten Deutschland, Großbritannien und Polen eben noch andere Märkte, die sich gerade auch entwickeln. Und da gibt es 3 sehr große Märkte, wo es eben gerade Veränderungen gibt. Italien, Frankreich und Spanien, wo man auch Fantasie entwickeln kann, dass dort alsbald sehr interessante Märkte für Medizinalcannabis entstehen.
Gibt es denn in diesem Bereich auch von der Produktseite noch Innovationen oder sind Innovationen noch möglich oder ist das jetzt alles schon so festzementiert?
Wir arbeiten dran. Also es gibt grundsätzlich sogenannte Monographien, die festgelegt sind, aber innerhalb der Monographien kann man schon auch noch kreativ werden, ein bisschen Fantasie entwickeln. Und das ist ein Thema, was uns natürlich auch umtreibt, dass man neben den klassischen Produktformaten noch andere anbieten kann. Das ist im Übrigen in UK sehr spannend, weil wir da Möglichkeiten haben, sogenannte Cannabis 2.0 Produkte einzuführen und zu vermarkten. Das ist für uns auch so ein bisschen der, also das Labor, um dann Entwicklungen, die wir dort sehen, die gut funktionieren, dann perspektivisch auch in andere Märkte zu bringen.
Also wenn man das jetzt mal so zusammenfasst, flexibel gegenüber regulatorischen Änderungen, Internationalisierung steht auch auf dem Programm und Nachdenken über neue Produktvarianten, um das mal jetzt so als Dreigestirn zu sehen.
Das ist die Idee, genau.
Das ist die Idee. Dann hoffe ich, dass Sie da natürlich Erfolg dabei haben. Herr Schatter, herzlichen Dank, dass Sie heute hier bei uns waren.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Das war also mein Gespräch mit Philipp Schatter von Cantourage. Ich hoffe, die Einblicke in diesen dynamisch wachsenden Markt waren für Sie genauso spannend wie für mich. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie künftig keine Episode mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie doch einfach Nebenwerte Welt im Gespräch gerne auf Ihrer Lieblingsplattform, egal ob Spotify, Apple, Deezer oder in einer anderen App. Vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie uns gewogen und bis zur nächsten Folge, Ihr Carsten Müller.